NDR Info. Forum am Sonntag.
Gebetszelt und Disco. Interreligiöser Dialog in Hamburg-St. Georg. Eine Sendung von Hedwig Gafka.
Der Dialog zwischen Muslimen und Christen hat ja selten den Grund, dass man sich jetzt über die Frage von Transzendenz, Gottesbegriff oder wie auch immer verständigt. Sondern meistens sind das lebenspraktische Fragen, die einen zunächst miteinander in Verbindung bringen.
So beschreibt Pastor Kai Krag, groß, blond, kantig, wie Leute von der Heiligen Dreieinigkeitskirche nahe dem Hamburger Hauptbahnhof, im Volksmund St. Georgskirche genannt, und der afrikanischen Rahma-Moschee sich kennenlernten. Es ging um eine Betriebsgenehmigung für ein Gotteshaus. Am Wochenende wimmelt es von Menschen in der Rahma-Moschee, der Moschee der Barmherzigkeit. Seit 2010 sind die afrikanischen Muslime hier im Hamburger Stadtteil Borgfelde. Rund 200 Jungen und Mädchen und einige junge Erwachsene lernen in 9 Altersgruppen den Koran zu rezitieren und auszulegen. Es gibt einen kleinen Laden, eine Garküche bietet Essen an, alles auf engem Raum. Wo ist ein ruhiger Ort? Rafio Salami vom Moscheevorstand lacht. Im Büro. An seiner Seite ist Ali Awudu, ebenfalls im Vorstand, Techniker. Beide Familienväter sind viel unterwegs. In der Woche im Beruf, am Wochenende in der Moschee.
Also das ist ja so, wir haben dieses Objekt schon genommen. Und das war ja schon 2010. Und als wir dieses Objekt genommen haben, haben wir daran schon richtig gearbeitet, viel Geld reingesteckt und so. Und dann ungefähr 3 Monate danach kommen die Baubehörde und da haben die gesagt, ja, mit dem Objekt, das geht nicht. Das Objekt ist nicht genehmigt.
Kinder stürmen das Büro. Rafio Salami ruft ihnen etwas zu und verschließt die Tür.
Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir nun? Wir klopfen überall ein, also bei den Behörden, zu gucken, ob jemand uns irgendwie behilflich sein kann, weil wir überhaupt keine Zugehör kriegen bei den Baubehörden.
Von der Polizei bekommen sie den Tipp, sich mit einer nahen Kirche in Verbindung zu setzen. So kommen sie zu Kai Krag. Ali Awudu erinnert sich.
Wir haben eine Sitzung bei Baubehörde gehabt, wo die Baubehörde hat gesagt, hallo, hier ist Wohngebiet und Wohngebiet gehört keine Moschee und wir sind laut und sowas. Und dann hat Kai gesagt, Kirche gehört auch zu Wohngebiet. Und hier in Deutschland werden Moschee und Kirche in dieselbe Kategorie gegründet, also gefasst.
Mehr als ein halbes Jahr hat es gedauert. Dann wurde die Betriebsgenehmigung für die Moschee erteilt. Für Krag ein wichtiger Schritt für den Dialog zwischen den Gemeinden.
Vertrauen entsteht aus Erfahrungen von Hilfe. Also ob jemand in der Not an meiner Seite gestanden hat und ich ihn auch näher kennenlerne, auch in seiner privaten Lebenssituation vielleicht, das führt zu einem Zusammenwachsen, zu einem belastbaren Kennenlernen.
Partnerschaften zwischen christlichen und muslimischen Gemeinden an der Basis sind selten. Hier in Hamburg ist noch eine dritte Gemeinde im Bund, die African Christian Church, die mit der St. Georgskirche kooperiert. Ihre Mitglieder stammen wie die der Rahma-Moschee mehrheitlich aus Ghana. Peter Sorry Manseray, Pastor der African Christian Church und Seelsorger für Menschen afrikanischer Herkunft in Hamburg, erinnert sich an seinen ersten Kontakt mit den Nachbarn.
Als ich hier kam, die muslimische Gemeinde, die waren bei meinem Einführung Gottesdienst. Ja, die sind in die Kirche gekommen und haben ein Grußwort ausgesprochen. Und für mich ging mein Herz so auf. Ja, ich dachte, wow, was für ein Willkommen heißen.
In St. Georg haben Kontakte zwischen den Religionen Tradition. Gerade weil hier krasse Gegensätze aufeinandertreffen. Die Villengegend an der Alster ist vom Rotlichtmilieu nicht weit entfernt. Und die Schwulen-Community rund um die lange Reihe lebt Tür an Tür mit muslimischen Einwanderern aus der Türkei, arabischen Ländern und Afrika. Es gibt viele Moscheen, sichtbare und von außen nicht erkennbare, wie die Rahma-Moschee, wo in umgebauten Gasthäusern und Tiefgaragen gebetet wird. Dass so ein Stadtteil den Dialog braucht, liegt für Pfarrer Kai Krag auf der Hand.
Also dieser Stadtteil als sozialer Brennpunkt stand immer in der Gefahr, also auseinanderzufallen, also nicht mehr lebenswert zu sein. Und von daher kam es ganz stark darauf an, dass nicht nur die professionellen Institutionen, die Polizei, ASD und was da alles gibt, also hier behilflich sind, sondern die Zivilgesellschaft sich engagiert. Und der Stadtteil hat sich nur so positiv entwickelt in Toleranz und Stabilität, weil viele Akteure hier sich mit eingewoben haben in die Fragen der Stadtteilorganisation. Und die Kirchengemeinde ist einer dieser Akteure.
In der Anfangszeit kann die Rachma-Moschee einige Räume im Kinder- und Jugendbereich der St. Georgskirche nutzen. Afrikanische Einwanderer der ersten Generation, stark verwurzelt in ihrer Religion und Tradition, treffen hier auf säkular geprägte Einheimische und fangen an, auch über persönliche Ängste und Sorgen miteinander zu reden.
Das stellt natürlich für eine muslimische Gemeinde immer die Frage, also wohin geht eigentlich unsere Jugend? Wir haben natürlich bestimmte Leitlinien, wie zum Thema Partnerschaftsbildung, also wer mit wem und ob man vor der Ehe also schon einen Freund haben kann. Das sind alles Themen, die also für Gemeinden eine große Rolle spielen. Zugleich weiß man natürlich, dass man nichts verhindern kann und dass vielleicht die Jugendlichen dann außerhalb, also ihrer familiären Bezüge, etwas von dem leben, was innerhalb der Familie also nicht akzeptiert ist oder innerhalb der Moschee. Und wie gehen sie damit um? Also sie müssen sich öffnen, um ihre Jugend zu halten. Und gleichzeitig wollen sie aber auch sicherstellen, dass der Traditionsbezug hinsichtlich Religion, aber auch Kultur erhalten bleibt.
Ein gemeinsamer Workshop über Partnerschaft wird organisiert. Weitere folgen. Im Jahr 2013 kommt zum ersten Mal eine Gruppe aus der Masjid Rahma Moschee auf die traditionelle Sylt-Freizeit von Stadtteil und Gemeinde mit. Rund 200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene reisen an. Auf Bildern sieht man die großen Gruppenzelte in den weißen Dünen von List. Pfarrer Krag blickt zurück auf die erste gemeinsame Reise.
Da bleiben natürlich wechselseitige Erfahrungen eindrücklicher Art und Grenzüberschreitung gar nicht aus. Also man schläft da und des Nachts wird eine muslimische Gebetszeit gehalten und der Koran rezitiert. Und das hört man und das spürt man und vieles andere mehr. Also dass junge Mädchen muslimischer Tradition, Afrikanerinnen, fast vollständig in schwarzen Kleidern gehüllt, mit Kopftuch über den Platz gehen und andere eben also eher in sommerlicher Freizeitkleidung oder in leicht bekleidet, also wie das eben bei uns so ist. Und alles nebeneinander führt natürlich zunächst zum Gefühl einer Fremdheit, aber im Laufe der Zeit eben auch setzt ein Gewöhnungsprozess ein und über diese Kulturunterschiede hinweg ein Kennenlernen und eine wechselseitige Verständigung und auch Solidarität im Miteinander. Was sind die Chancen solcher Reisen?
Das hat auch Yazir, 19, Schüler, Mitglied der Rachma-Moschee, erlebt. Er war als Teamer bei der Sylt-Freizeit dabei.
Im ersten Jahr, da waren wir noch speziell in unseren Gruppen, haben nur in unsere Gruppen auch agiert. Und beim zweiten, beim dritten Mal sieht man, dass wir auch langsam uns nicht mehr in unsere Gruppen bleiben, uns auch nicht mehr so verstecken. Wir sind jetzt präsent mit den anderen auch zusammen. Mit den anderen leben wir zusammen, wir spielen zusammen, wir reden zusammen, wir haben Diskussionen zusammen. Zum Beispiel die Stellung der Frau hatten wir auch einmal. Es gab auch hitzige Diskussionen natürlich. Und da hat man auch sich gegenseitig kennengelernt. Hat man wahrscheinlich auch Grenzen überschritten, aber dann, das ist ja auch was Gutes manchmal, damit man weiß, wo überhaupt die Grenze ist.
Vieles geht gut zusammen. Tischtennis spielen, Wattwandern, Kutterfahrten. Bei anderen Aktivitäten wissen sie nicht, wie weit sie miteinander gehen können. In die Kinderdisco gehen die muslimischen Mädchen nicht hinein. Andere Kinder schimpfen, dass die Mädchen benachteiligt würden. Es wird erklärt, dass es in muslimischen Traditionen nicht üblich sei, dass Frauen und Männer gemeinsam tanzen. Später wird eine gemischte Disco und eine nur für Mädchen veranstaltet.
Eine andere Regel ist zum Beispiel auch, dass Jungs und Mädchen nicht in einem Zelt sein sollen. Nicht nur abends, wenn man schlafen geht, sondern auch am Tag über, ohne Aufsichtsperson besonders. Ja, und das wird alles auch respektiert, das wird auch nicht verurteilt zum Beispiel. Meistens, wenn Muslime was verlangt, dann muss man sich ewig rechtfertigen, warum ist das so. Und das ist halt eine Regel und die respektieren das, das finde ich auch ganz schön.
Anfangs sorgen die unterschiedlichen Regeln für Konflikte. Als Reaktion darauf wird aus den beteiligten Gemeinden heraus 2015 das Jugendforum gegründet. Eine Gruppe von jungen Leuten, die christlich, muslimisch oder nicht gläubig sind. Sie sollen Lösungen für bestehende Konflikte mitentwickeln. Dabei sind die Jugendlichen nicht auf sich allein gestellt. Sie werden durch Mitarbeiter des offenen Kinder- und Jugendzentrums Schorsch in St. Georg unterstützt und durch Mediatorinnen, die über Demokratie leben, einem aus Bundes- und Landesmitteln geförderten Projekt finanziert werden. Bei den künftigen Sylt-Reisen sorgen die Teamer, einige von ihnen sind Mitglieder des Jugendforums, durch gezielte Anleitungen dafür, dass die Kinder und Jugendlichen sich untereinander mischen. Von der Belegung der Zelte bis zum Abwasch. Iki Matu, 21, von der Rahma-Moschee, studiert BWL und ist Mutter eines kleinen Sohnes. Sie erinnert sich an die Sylt-Reise 2015.
Auf jeden Fall schön. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt in Sylt war. Und dieses Feeling, einfach alle gemeinsam draußen schlafen und tagsüber immer zusammen zu sein und verschiedene Leute kennenzulernen, auch neue Leute, Kontakte zu knüpfen, die wirklich lange halten. So, man hat verschiedene Kontakte geknüpft, die man bis heute noch hat. Und man trifft sich, redet miteinander. Auf jeden Fall schön.
Sogar das Gebetszelt. Offizieller Name Zelt der Kulturen und Religionen steht zu den Gebetszeiten allen offen.
Die Muslime beten ja 5-mal am Tag und da hatten wir auch ein extra spezielles Gebetszelt. Wir haben uns nicht versteckt, wir haben offen gesagt, wir gehen da beten und alle, die zugucken wollen, die können gerne kommen, ob Christ oder Muslim oder Atheist oder was auch immer, kann auch mit da reinkommen, zugucken und am Ende Fragen stellen, warum betet ihr? Und dann kamen auch manchmal so Diskussionen oder Fragerunden und das war auch ganz schön.
Die muslimischen Gebetszeiten werden zu einem festen Bestandteil gemeinsamer Unternehmungen. Anfangs wissen die Nicht-Muslime nicht so recht, was sie in der Zeit mit sich anfangen sollen. Sie rauchen, halten ein Schwätzchen, lesen die biblische Tageslosung.
Alles, was so kulturell fremd ist, und gerade auch im religiösen Bereich, erlebt man ja bisweilen auch als nicht sinnvoll oder als irrational. Also warum machen die Dinge, die eigentlich gar nicht passen? Warum beten die 5-mal am Tag, wenn man doch eigentlich durcharbeiten könnte und müsste oder weiterfahren müsste auf der Autobahn? Und plötzlich wollen die beten. Also die Irrationalität der Religion ist für mich auch ein Grundbestandteil von religiöser Kultur. Die fällt bei uns nicht auf. Religion hier, also unsere christliche Tradition, ist eben synchronisiert mit unserer Leistungsgesellschaft.
Im Kontakt mit den Muslimen verändert sich die Haltung des Pfarrers und von vielen anderen. Die Gebetszeiten werden nicht mehr als Zeitverschwendung, sondern als willkommene Unterbrechung erlebt. Sie heißen jetzt Time Out, Auszeit. Jeder kann tun, was er möchte. Insgesamt spielt das Thema Religion durch die Beteiligung der Muslime eine größere Rolle als in den Jahren zuvor.
In dem Jahr haben wir als Probetestlauf ein Religionszelt gehabt. In diesem Zelt ging es hauptsächlich darum, dass man halt so die Gemeinsamkeiten besonders hervorhebt, dass man auch sieht, okay, wir sind gar nicht so unterschiedlich, auch wenn die Religionen anders heißen, so wenn man tiefer geht, dann sind die doch relativ ähnlich, also sehr ähnlich zueinander. Ganz stark ist diese Aufforderung zum friedlichen Miteinanderleben. Egal, woher wir kommen, welche Sprache wir sprechen, welche Religion wir haben, dass wir gemeinsam als Menschen Hand in Hand sozusagen zusammenleben.
Faris, 21, Student und Mitglied der Rahma-Moschee, war als Teamer mit auf Sylt und bei anderen Reisen dabei.
Jedes Jahr findet am letzten Tag der Gottesdienst statt, wo alle religiösen Gemeinden oder alle, die dort sind, sozusagen auch eine Teilhabe haben. Der Imam spricht vielleicht über etwas oder einige Muslime rezitieren etwas auch Bestimmtes, um sozusagen auch diese Gemeinschaft untereinander zu stärken, dass vielleicht einige eher abgeneigt waren dem gegenüber. Aber schlussendlich hat sich jeder daran beteiligt und es war eine ganz schöne und offene Runde. Man hat es dann alles unter den Namen Gottesdienst gefasst, aber es war interreligiös.
Mit der Zeit werden die Unterschiede zwischen ihnen nicht mehr als großes Konfliktpotenzial aufgefasst. Wichtiger als die Unterschiede werden die Beziehungen zueinander. Tore, 16, von der St. Georgsgemeinde.
Das sind ja genauso Jugendliche wie wir jetzt auch. Und von daher machen wir alle das Gleiche, haben alle die gleichen Interessen. Oder nur halt klar ein bisschen unterschiedliche Interessen, aber das ist ja immer so in einer Gruppe.
Religion ist für Tore nur ein Merkmal unter vielen. Gehört zum Menschen dazu, wie andere Merkmale auch.
Man sitzt einfach zusammen am Tisch, am Abendbrotstisch und die einen mögen es halt Wein zu trinken, die anderen mögen es nicht Wein zu trinken. Und wenn immer nur der eine Wein trinkt, dann wird er mal betrunkener und der andere halt nicht. Und das passt halt nicht gut. Und ob der jetzt keinen Wein trinkt, Muslim ist oder kein Muslim, das ist erstmal nicht so entscheidend, sondern er trinkt einfach keinen Wein. Entweder man kann halt dann nicht zusammen Abendbrot essen oder die anderen trinken keinen Wein. Oder nur wenig Wein, so in Maßen, dass das. Aber das ist jetzt nichts Besonderes, was irgendwie neu in die Welt gekommen ist, sondern dass es einfach Rücksicht nehmen aufeinander und sich darauf auch einlassen.
Die Jugendlichen sprechen über ihre Erfahrungen im interreligiösen Dialog. Nicht über das Jugendforum, das sich als eigenständige Gruppe unabhängig von den Gemeinden definiert. Es gehört für sie nicht unter die Überschrift interreligiös. Ob einer Muslim, Christ, Jude oder konfessionslos ist, soll zwischen ihnen im Jugendforum keine Rolle spielen. Gleichwohl werden religiöse Bedürfnisse geachtet. Die Pausen orientieren sich an den muslimischen Gebetszeiten. Gegessen wird vegetarisch oder es kommt Halalfleisch auf den Tisch. Als interkulturelle Gruppe will sich das Jugendforum in gesellschaftlichen Fragen engagieren. Bei Themen wie Flüchtlinge, Diskriminierung oder religiöser Extremismus. Dennoch bestehen weiter enge Verbindungen zwischen Jugendforum und Gemeinden. Im Herbst 2016 reist eine Gruppe vom Jugendforum zusammen mit Pastoren, Imamen und Gemeindevorständen zur Gedenkstätte Auschwitz und nach Krakau. Rafiu Salami vom Vorstand der Moschee war mit den Jugendlichen dort.
Die Polreise ist eine Idee, die gekommen ist, weil wir zwei Jugendliche getroffen haben aus Palästina. Und im Gespräch haben wir festgestellt, dass diese zwei Jugendlichen sehr radikale Hintergründe haben, also Gedanken haben. Dass die überhaupt irgendwie keine Tür öffnen für andere.
Die palästinensischen Jugendlichen verurteilen die Unterstützung der Europäer und besonders Deutschlands für den Staat Israel. Vor allem die Waffenlieferungen an Israel sorgen für Empörung. Sie verstehen sie als direkten Angriff auf sich und ihre Verwandten.
Und da haben wir die eingeladen. Es ging darum, was passiert, wenn ein Krieg entsteht. Wer leidet? Du kannst nicht sagen, es entsteht jetzt Krieg. Ich bin nicht beteiligt, ich leide nicht. Jeder leidet darunter. Es ging darum, dass Krieg per se keine gute Sache ist, dass wir alle dadurch leiden würden.
Das Gespräch soll den Jugendlichen zeigen, dass Gewalt keine Lösung ist. Doch die Leitenden registrieren, dass sie die Jugendlichen an diesem Punkt nur schwer erreichen. Daher fällt die Entscheidung, gemeinsam die KZ-Gedenkstätte Auschwitz zu besuchen. Fares erinnert sich.
Bei der Polenreise war es ja so, dass wir sozusagen auch die deutsche Geschichte aufarbeiten wollten. In der Schule wird das ja meistens so gelehrt, dass du trocken, also du lernst sozusagen den Nationalsozialismus kennen. Und diese Erfahrung, die wir in Auschwitz gesammelt haben, war einfach was ganz anderes. Also du hast wirklich mitgefühlt, du hast wirklich gesehen. Das war auch eine Erfahrung, die wir auf jeden Fall machen wollten auch.
Rafiu Salami vom Vorstand der Moschee zieht Bilanz.
Nach der Fahrt hat man auch irgendwie gemerkt, dass sich tatsächlich, unabhängig von Israel, dass allgemein diese Krieggedanken richtig langsam verschwindet in die Gesellschaft. Und das war ja das Ziel gewesen.
Für Fares hat sich durch die Reise sein Blick auf Juden verändert.
Es gibt Dinge in unserer Geschichte, die sehr schlimm waren. Und es gibt Dinge, die wir nicht vergessen sollten. Und deshalb habe ich zum Beispiel auch in Auschwitz, als in Auschwitz waren, gesehen, dass, sag ich mal, die Juden auch aus Israel, also das gehört, glaube ich, fest in den Schulplan, dass sie irgendwann mal nach Auschwitz fahren oder Birkenau, um sich das anzuschauen, was ihnen oder deren Vorfahren widerfahren ist. Also fand ich ziemlich gut, dass sie sowas auch tun, dass sie sowas auch fördern. Einfach diese Verbundenheit, die man, sag ich mal, zu den Juden hat, das war eigentlich so die Erfahrung, die ich mitgenommen habe.
Einen festen Ort hat der interreligiöse Dialog zwischen den Gemeinden nicht. Er findet unterwegs auf Reisen statt oder die Gemeinden laden sich gegenseitig ein. Dabei ist es normal, dass Frauen mit Kopftuch bei einem Workshop zum Thema Liebe oder zu Frauenempowerment bei den afrikanischen Christen auftauchen und umgekehrt. Dann kommt es sogar vor, dass Muslime in der Sakristei ihre Gebetszeit halten.
Ja, interreligiöser Dialog für mich geht um Verständigung. Ist für mich auch Friedensarbeit. Wir sitzen zusammen, wir unterhalten uns über bestimmte Thematik, wie Liebe, wie sieht die Bibel Liebe aus oder wie sieht der Koran Liebe, wie wichtig ist die Familie für die Muslime, aber auch für uns Christen. Es geht um bestimmte Themen, es geht nicht um Glaubensvermittlung.
Oft kommen konkrete Fragen. Eltern wollen wissen, was die anderen davon halten, wenn sich junge Leute verschiedener Religionen ineinander verlieben. Pastor Mansell Ray meint,
eine Sache wird, unseren Jugendlichen die Freiheit zu geben, auch ihren Partner aus jeweiligen religiösen Raum selbst zu suchen. Ja, und das finde ich in Ghana möglich. Ein muslimischer Jugendlicher kann sagen, ja, ich möchte einen Christen heiraten und so weiter. Und ich hoffe mir, dass das auch in Hamburg möglich wird. Wenn Menschen sich lieben, soll keine Religion da als Barriere dienen, sondern soll möglich sein.
Immer wieder steht auch die Frage nach der richtigen Religion im Raum. Mansell Ray hat seine Antwort darauf gefunden.
Jede Religion hat ihren Weg zu Gott und jeder Mensch soll ihren Weg gehen. Wer kommt in den Himmel, der Christen oder der Muslim, kann ich nicht beurteilen. Ja, nur Gott weiß das. Und ich glaube, jeder will da kommen. Es ist nicht so für Christen oder für Muslime geschaffen, es ist für alle Menschen.
Durch die Kooperation sind die Vorbehalte gegenüber der anderen Religion in den Gemeinden geringer geworden. Auch scheint ein Frühwarnsystem, das die Geistlichen in Ghana kennengelernt hatten, zu funktionieren. Wenn es irgendwo im Stadtteil zu Übergriffen gegen Angehörige einer anderen Community kommt, kooperieren die Geistlichen miteinander und reden mit den Beteiligten. Wenig hat sich hingegen daran geändert, dass das Leben vieler afrikanischer Familien von Armut und Ausgrenzung bestimmt ist.
Die meisten, die hier kommen, arbeiten in diesem Niedriglohnsektor als Putzkraft oder Küchenhilfe oder Lagerhelfer und so weiter. Das sind die meisten. Und ich würde sagen, prozentual vielleicht 90%. Auf die zweite Generation gerichtet sieht das ein bisschen besser aus, weil viele machen jetzt Ausbildung und studieren.
Arbeit auf Abruf, unregelmäßiges Einkommen, Arbeit an Feiertagen gehört für afrikanische Einwanderer oft zum Alltag. Auch Rafiu Salami hofft, dass die Kinder aus der Moschee künftig nicht mehr so stark getrennt von den Kindern der Einheimischen aufwachsen, in unterschiedlichen Stadtteilen, Schulen, Freizeiteinrichtungen. Darin könne Ghana ein Vorbild sein, weil Christen und Muslime hier gemeinschaftlich leben und oft untereinander heiraten.
Dass die Christen und die Muslime zusammen groß werden, ist übrig bei uns in Ghana. Und das hat irgendwie so viele Unterstützung dadurch.
Der interreligiöse Dialog könnte eine Tür zu mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft öffnen. Das ist seine Hoffnung.
Heutzutage sind unsere Jugend und die Jugend von der Kirche, evangelische Kirche, auch Church, die kennen sich so stark, die arbeiten zusammen, die machen Reise zusammen, die machen so viele gemeinsam, dass sie sich irgendwie ohne zu zögern, zu sagen, das ist Yasser, das ist Nabil, das ist Faris. Er braucht gar nicht Gedanken zu machen, zu sagen, den kenne ich doch. Das ist doch der eine, mit dem wir groß geworden sind.
Wohl nur in St. Georg gibt es am Karfreitag auf einem Platz mitten im Zentrum eine gemeinsame Friedensandacht von Christen und Muslimen. Sie findet vor der Replik einer mittelalterlichen Kreuzigungsgruppe statt. In früheren Zeiten der Endpunkt eines Kreuzweges, der von der Hamburger Innenstadt bis nach St. Georg führte. Als der Kalvarienberg 2004 wieder im Freien aufgestellt wurde, fanden viele das religiöse Symbol für einen multikulturellen Stadtteil unpassend. Die muslimischen Vertreter aber sprachen sich dafür aus. Damals entstand die Friedensandacht als eine neue Karfreitagstradition. Seit Jahren beteiligen sich auch Vertreter der Rahma-Moschee, sagt Pastor Kai Krag.
Für uns ist diese Kreuzungsgruppe ein beispielhaftes Zeichen und Bild für das Leiden in der Welt und zugleich auch ein Zeichen dafür, dass es eine Solidarität Gottes gibt mit allen Leidenden über den Tod hinaus. Und auch Muslime können sich mühelos mit in diesem Kontext unter diesem Thema versammeln.
Ob der interreligiöse Dialog, wie er in Hamburg-Mitte praktiziert wird, Schule macht? Zwar betreiben christliche Institutionen, Islambeauftragte und muslimische Dachverbände an zahlreichen Orten Dialoge. Doch dass Christen und Muslime über heikle Themen miteinander reden, Workshops organisieren, gemeinsam verreisen, sich befreunden und Vertrauen zueinander aufbauen, das gibt es nicht so oft. Direkte Kooperation zwischen Gemeinden unterschiedlicher Religionen ist noch die Ausnahme. Kann das Beispiel aus St. Georg andere ermutigen, ebenfalls Beziehungen zu muslimischen Gemeinden zu knüpfen und dabei auch fremde Traditionen in Kauf zu nehmen? Tore meint:
Ich glaube, das ganze Leben besteht daraus, dass man auf andere Menschen, die man trifft, eingeht und sie versucht zu verstehen, aber daraus auch was mitnimmt. Also man kann das ja als Einschränkung sehen oder man kann es auch positiv sehen. Man kann sagen, okay, das ist ein Geschenk.
Gebetszelt und Disco, interreligiöser Dialog in Hamburg-St. Georg. Sie hörten eine Sendung von Hedwig Gafka. Technik Jörg Kalbitzer, Produktion Rita Klostermann, Redaktion Jan Ehlert. Sie finden diesen Beitrag in der Mediathek über ndr.de/info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.